Jonathan Macmillan, Das Ende der Banken, warum wir sie nicht brauchen. Vor nicht allzu langer Zeit hätten sich die Banken beinahe selbst abgeschafft. Als die Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 die berüchtigte Bankenkrise auslöste, schlitterte die Weltwirtschaft rasant auf den Abgrund zu. Der Rest ist Geschichte. Bevor sich das System selbst zerstören und neu erfinden konnte, sprangen die Staaten mit Milliardenhilfen ein. Seitdem ist allgemein bekannt, dass Banken in zwielichtigen Geschäften gigantische Risiken eingehen, ohne im Ernstfall dafür haften zu müssen. Diese Blinks sind eine Kriegserklärung an eine entfesselte Branche. Sie zeichnen nach, wie sich aus nützlichen Geldhäusern ein undurchsichtiges und instabiles System mit unzähligen Akteuren und halbseidenen Finanzprodukten entwickeln konnte. Sie erklären, warum es Banken und Schattenbanken nicht länger erlaubt sein sollte, durch die Vergabe von unbesicherten Krediten Geld zu schöpfen. Darüber hinaus zeigen sie mögliche Alternativen zum aktuellen Bankensystem auf. Blink Nummer 1. Das Kerngeschäft der Banken besteht darin, durch die Vergabe von Krediten Innengeld zu schöpfen. Bevor wir klären, warum das traditionelle Bankensystem einmal auf links gedreht gehört, müssen wir zwei Dinge genauer unter die Lupe nehmen. Den grundlegenden Modus operandi und die diversen Makel des Bankensystems. Das Kerngeschäft einer jeden Geschäftsbank besteht darin, durch die Vergabe von Krediten Geld zu generieren. Damit gehen wir direkt in medias res. Ist die Geldschöpfung nicht dem Staat bzw. der Zentralbank vorbehalten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst zwischen Innengeld und Außengeld unterscheiden. Außengeld ist das Geld, das durch die Zentralbank eines Landes geschöpft wird. Sie bringt von außen neues Geld in eine Volkswirtschaft, indem sie Kredite an Geschäftsbanken vergibt und Wertpapiere wie zum Beispiel Staatsanleihen kauft. Dieses neue Geld wird dann vom Staat investiert und von den Geschäftsbanken in Form von Krediten an Unternehmen und Privathaushalte weitergegeben. Innengeld ist folglich das Geld, das die Geschäftsbanken bei der Kreditvergabe innerhalb der Privatwirtschaft schöpfen. Ihre Geldschöpfung basiert auf der doppelten Buchführung. Wenn eine Bank einen Kredit an einen Schuldner vergibt, verbucht sie die Transaktion auf der Passivseite der Bilanz. Gleichzeitig kann sie die Forderung an denselben Schuldner als Aktivum verbuchen und damit neue Geschäfte machen. Verdeutlichen wir diese Vorgänge anhand eines Beispiels. Alex gründet eine Bank mit doppelter Buchführung. Er investiert 80.000 Euro Eigenkapital in seine Bank, um eine Liquiditätsreserve zu bilden. Kurz darauf vergibt er seinen ersten Kredit in Höhe von 60.000 Euro an Sarah, die Geld für die Gründung ihres Cafés benötigt. Alex verbucht die 60.000 Euro einmal als Kredit auf Passivseite. Gleichzeitig eröffnet er für Sarah ein Konto mit einem Guthaben von 60.000 Euro. Diese 60.000 Euro verbucht er auf Aktivseite, denn sie stehen für die Forderung an Sarah, das Geld an Alex Bank zurückzuzahlen. Mit dieser Verbindlichkeit kann er arbeiten, um zum Beispiel neue Kredite zu vergeben. Damit sind in der Bilanz zusätzliche 60.000 Euro wie aus dem Nichts aufgetaucht, ohne dass Außengeld ausgegeben wurde. Sarah kann die Röstmaschine und die Inneneinrichtung für ihr Café finanzieren. Durch ihren Einkauf im Groß- oder Einzelhandel wurde mit dem neu geschöpften Innengeld ein Geschäft in der Realwirtschaft getätigt. Gleichzeitig kann Alex mit den 60.000 Euro auf ihrem Konto arbeiten, um zum Beispiel neue Kredite zu vergeben. Diese Innengeldschöpfung definieren die Autoren als das Kerngeschäft des traditionellen Bankings. Blink Nummer 2. Die zunehmende Innengeldschöpfung wird bei Bankruns zum Problem. Keiner von uns hat beim Einkaufen sein gesamtes Monatsgehalt in der Tasche. Genauso wie nur noch die wenigsten ihr Erspartes unter der Matratze horten. Wir haben uns daran gewöhnt, unser Geld auf der Bank zu lassen, einen bequemen Betrag in bar verfügbar zu haben und den Rest mit Karte, Überweisung oder PayPal zu zahlen. Das ist heutzutage so normal, dass die Banken buchstäblich darauf wetten. Das zuvor beschriebene Kerngeschäft der Banken funktioniert nur, wenn zwei Grundannahmen erfüllt sind. Erstens, die meisten Menschen lassen ihr Geld auf der Bank und heben immer nur einen geringen Teil als Bargeld ab. Zweitens, Die meisten Schuldner zahlen ihre Kredite am Ende tatsächlich zurück. Um sich bestmöglich abzusichern, überprüfen die Banken deren Kreditwürdigkeit vor der Kreditvergabe. Hier wird die doppelte Buchführung zum doppelten Spiel. Die auf Aktivseite verbuchte Forderung an den Kreditnehmer wird zur Vergabe neuer Kredite verwendet, bevor sie tatsächlich beglichen ist. Schließlich geht die Bank davon aus, dass der Schuldner zurückzahlt. Überhaupt arbeitet sie mit dem Geld auf den Konten all ihrer Kunden, weil sie sich darauf verlässt, dass diese nicht alles auf einmal als Bargeld abheben. So kurbeln die Banken ihr eigenes Geschäft und die Wirtschaft an, indem sie immer mehr Innengeld generieren. Das Risiko dabei ist, die Banken versprechen ihren Kunden, dass sie theoretisch jederzeit über ihre gesamten Einlagen verfügen können, vergeben aber mehr Kredite, als sie durch Ersparnisse absichern können. Sie halten nur wenig Eigenkapital als Reserve zurück, für den Fall, dass wirklich einmal viele Kontoinhaber ihr Geld in bar abheben wollen. Diese Strategie geht so lange gut, bis die beiden Grundannahmen nicht mehr erfüllt sind. Wir erinnern uns an Alex und seine Bank. Wenn Sarah von ihren 60.000 Euro 20.000 Euro in bar abheben würde, müsste Alex diese Summe aus seiner Liquiditätsreserve bereitstellen. Von den ursprünglichen 80.000 Euro blieben dann nur noch 60.000 Euro übrig. Doch auch wenn Sarah ihren Kredit von 60.000 Euro nicht zurückzahlen könnte, müsste er gegenüber anderen bzw. neuen Schuldnern einspringen. In diesem Fall müsste er die verlorenen 60.000 Euro mit seinem Eigenkapital verrechnen und hätte nur noch 20.000 Euro übrig. Die größte Gefahr besteht darin, dass alle Anleger ihr Geld auf einmal in bar ausgezahlt haben wollen. Die Liquiditätsreserve reicht nicht einmal ansatzweise für alle Auszahlungen und im schlimmsten Fall ist die Bank insolvent. Zu einem solchen Bankrun kam es um 1929, als im Laufe von 4 Jahren weltweit 9.000 Banken pleite gingen. Wenn das so gefährlich ist, wie schützen sich Banken davor? Blink Nummer 3. Um mögliche Bankruns abzufedern, wurden Banken abgesichert und damit zu noch mehr Risikobereitschaft ermutigt. Ein Bankrun ist das absolute Horrorszenario. Er kann sich zu einer Bankenpanik steigern, bei der die Menschen das Vertrauen in das gesamte Bankensystem verlieren. Wenn zu viele Sparer ihr Geld jenseits von Konten lagern, fehlen den Geldinstituten die Mittel, um Kredite zu vergeben. Ohne diese Finanzspritzen können Unternehmen nicht mehr investieren und müssen im Falle einer Insolvenz die Produktion einstellen und Mitarbeiter entlassen. Eine gigantische Abwärtsspirale. Nach den Bankruns und schweren Wirtschaftskrisen Anfang des 20. Jahrhunderts ergriffen zahlreiche Staaten Maßnahmen, um die Sparer und auch die Banken zu sichern. Die erste Sicherheitsmaßnahme war die Einlagensicherung, die im Mai 1933 in den USA eingeführt wurde. Der US-amerikanische Staat garantierte den Sparern erstmals, ihre Einlagen im Falle eines Bankensturms und einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bis zu einer bestimmten Höhe auszuzahlen. Die US-amerikanische Notenbank Fed und ihre Zentralbanken übernahmen außerdem die Rolle des Lender of Last Resort. Sollten die Banken einander in Krisenzeiten kein Geld mehr leihen können, würde die Zentralbank mit Krediten einspringen. Mit diesem Geld sollten die Geschäftsbanken die Abhebungen der Sparer bedienen können, um eine Panik zu verhindern. Was mehr Sicherheit bringen sollte, führte aber zu neuen Risiken. Warum? Das ist in etwa so, als würde man einen Zocker vor dem Casinobesuch zur Besonnenheit mahnen, ihm aber für den Fall möglicher Verluste einen finanziellen Freifahrtschein ausstellen. Warum sollte er ohne Angst vor Konsequenzen vorsichtiger spielen? Die Banken wussten und wissen bis heute, dass ihnen de facto nichts mehr passieren kann. Also gehen sie immer öfter immer höhere Risiken ein. Ohne die staatliche Absicherung hätten die Banken ein eigenes System zur Regulierung entwickeln müssen, um Anleger nicht zu verschrecken. Wer sein Erspartes einer Bank anvertraut, möchte es in Sicherheit wissen. Darum würde er normalerweise eine hohe Eigenkapitalquote von seiner Bank verlangen, damit diese immer möglichst zahlungsfähig ist. Wenn aber allgemein bekannt ist, dass Bankeinlagen im Notfall durch den Staat gesichert sind, können die Banken große Risiken eingehen, ohne dass die Sparer abspringen. Blink Nummer 4. Neue Kommunikationstechnologien ermöglichten, dass trotz einer neuen Bankenregulierung ein System von Schattenbanken entstand. Die staatliche Absicherung der Banken brachte also noch mehr Risiko. In den 70er Jahren war die durchschnittliche Eigenkapitalquote auf mickrige 5% gesunken. Der Staat musste erneut korrigieren und versuchte, die entfesselte Branche durch neue Maßnahmen zu zähmen. Das Stichwort Bankenregulierung geistert bis heute durch die Medien. Die Anfänge der Bankenregulierung reichen bis in die 80er Jahre zurück. Viele Staaten erkannten, dass die zunehmend internationale Bankenbranche nicht mehr durch nationale Vorschriften zu kontrollieren war. Dies führte 1988 zum Abschluss des Abkommens Basel I, dem ersten länderübergreifenden Rahmenwerk mit Bestimmungen für die Eigenkapitalquote von Banken. Je risikoreicher die Vermögenswerte einer Bank waren und je geringer folglich die Chance auf eine Rückzahlung der Kredite, desto mehr Eigenkapital sollte die Bank zurückhalten, um eventuelle Kreditausfälle zu kompensieren. Dann kam die technologische Revolution. Die zunehmend elektronische Abwicklung von Transaktionen beschleunigte das Kreditgeschäft. Konten wurden nicht mehr auf Papier, sondern auf Computerfestplatten geführt und Zahlungen innerhalb von Sekunden abgewickelt. Damit war der Weg frei für komplexe Finanzprodukte mit mehreren Bilanzebenen und neuen Akteuren, die sich auf schnelle und elektronische Transaktionen spezialisierten. So entstand auch das sogenannte Schattenbankensystem. Der suggestive Name bezieht sich darauf, dass bestimmte Dienstleister Finanzprodukte außerhalb des etablierten Bankensystems vermitteln. Dazu gehören zum Beispiel Investmentfonds, Kapitalgesellschaften und Wertpapierhändler. Diese Nichtbanken schöpfen Geld, indem sie die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, um Vermögenswerte im Schatten der Bankenaufsicht zu transferieren. Die staatliche Regulierung greift nämlich nur für die Bilanzen traditioneller Banken. Was nicht bedeutet, dass diese nicht auch von der Schattenwirtschaft profitieren. Viele traditionelle Banken unterwandern die Bankenregulierung, indem sie mithilfe der neuen Akteure Kredite mit hohem Ausfallrisiko auf komplexe und undurchsichtige Weise verbriefen. Sie lagern die Risikoposten aus ihren Bilanzen aus und müssen entsprechend weniger Eigenkapital als Reserve zurückhalten. Blink Nummer 5. Schattenbanken bringen mit ihren risikoreichen Finanzprodukten das ganze System ins Wanken. Alle Akteure im Schattenbankensystem wollen am Ende das Gleiche. Egal ob klassische Bank oder private Investorengruppe, sie alle wollen mit Finanzprodukten Gewinn erwirtschaften, ohne von der Bankenaufsicht gebremst zu werden. Dafür entwerfen sie immer ausgebufftere Finanzprodukte. Namentlich geht es um LBS, CDOs und Repo-Geschäfte. Aber der Reihe nach. Der Anfang ist immer gleich. Ein Geldgeber wie eine traditionelle Geschäftsbank vergibt einen Kredit an ein Unternehmen oder einen Privathaushalt. Dann wird es kreativ. Dieselbe Bank gründet eine Zweckgesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Zweckgesellschaft kauft der Bank wiederum ein diversifiziertes Portfolio solcher Kreditforderungen ab, um diese weiterzuverkaufen. Der ursprüngliche Kredit wird durch die Forderung an den Gläubiger besichert und als neues Wertpapier verkauft, als Asset-Backed Securities, kurz ABS. Auf Deutsch forderungsbesicherte Wertpapiere. Der neue Besitzer erwirbt also das Versprechen des ursprünglichen Kreditnehmers, die Forderung zuzüglich Zinsen zu tilgen. Es wird noch komplizierter. Danach können nämlich weitere Zweckgesellschaften gegründet werden, die wiederum die ABS abkaufen und als Collateralized Debt Obligation, kurz CDO, weiterverkaufen. Das heißt, sie zerstückeln die Forderung in Anteile und die neuen Käufer erwerben den Anspruch auf einen Teil von Kredittilgung plus Zinsen. Du ahnst es bereits, die Kette lässt sich beliebig verlängern. Die Schattenbanken haben noch ein anderes Finanzprodukt in ihrer Trickkiste, nämlich die Rücklaufvereinbarungen, auch Repo-Geschäfte genannt. Hier wird der Vektor umgekehrt. Ein Eigentümer verkauft einen Vermögenswert wie ein ABS oder CDO und sichert dem Käufer zu, er werde identische Vermögenswerte zu einem späteren Zeitpunkt zuzüglich Zinsen zurückkaufen. Er wird also zum Schuldner bzw. Kreditnehmer und erhält damit direkte Liquidität. Für den Repo-Gläubiger hat das nur Vorteile. Er erwirbt eine Forderung auf Tilgung plus Zinsen und zahlt sogar schon beim Kauf weniger als den aktuellen Marktpreis. Der Rabatt wird als Haircut oder Sicherheitsabschlag bezeichnet. Als neuer Eigentümer der Forderung kann er sie bei einem Ausfall sofort veräußern, ohne auf den Kosten sitzen zu bleiben. Für die Gesamtwirtschaft kann ein solcher Kreditausfall dagegen dramatische Folgen haben. Viele Akteure wie Fonds und Investmentbanken spekulieren im Schattenbankensektor mit riskanten Produkten, die von unsicheren Krediten bedient werden. Deren Ausfall kann gewaltige Kettenreaktionen auslösen. Traditionelle Banken können große Kredite zwar in kleinere Produkte zerstückeln und in Schattenbanken auslagern. Sie bleiben in der Regel aber auf den riskantesten ABS und CDO sitzen. Die wiederum haben das höchste Ausfallrisiko. Und genau solch eine Kettenreaktion war der Auslöser der Krise, die das globale Finanzsystem 2008 an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Blink Nummer 6. Die Verflechtungen des Schattenbankensektors stürzten 2008 das gesamte Finanzsystem in die Krise. Die Finanzkrise 2008 erschütterte die gesamte Weltwirtschaft. Die Gründe sind umfassend diskutiert worden. Es lohnt sich trotzdem, noch einmal ganz genau nachzuvollziehen, wie ein so gigantisches System wie ein fragiles Kartenhaus zusammenbrechen konnte. Dem großen Knall ging ein langer Boom voraus. Die Akteure am Finanzmarkt vergaben massenweise Kredite, die sie verbriefen und weiterverkaufen konnten. So schufen sie jede Menge neues Innengeld, ohne es mit der erforderlichen Quote an Eigenkapital absichern zu können. In der Hochkonjunktur lief alles wie am Schnürchen. Die Preise der Finanzprodukte waren stabil, die Sicherheitsabschläge bei Repo-Geschäften niedrig und die Geldhähne offen. Die Kredite flossen und die Wirtschaft florierte. Im Immobiliensektor wurden viele neue Kredite mit Hypotheken auf Häuser besichert und dann analog zum Prinzip der ABS als sogenannte Mortgage-Backed Securities, kurz MBS, beziehungsweise hypothekengesicherte Wertpapiere verbrieft. Die Banken vergaben neue Kredite, immer mehr Menschen konnten sich Häuser kaufen und die Immobilienpreise stiegen. Es entstand eine Blase. Die Blase platzte, als die ersten Schuldner Schwierigkeiten bekamen, ihre Kredite zu bedienen. Die MBS verloren rapide an Wert und rissen alle gekoppelten Finanzprodukte mit sich. Durch das entstandene Überangebot an Immobilien fielen die Immobilienpreise in den Keller. Viele Häuser wurden zwangsversteigert und immer mehr Hypotheken waren nicht mehr durch die ursprünglichen Immobilien gedeckt. So drehte sich der Geldhahn sukzessive zu. Repo-Gläubiger behielten höhere Sicherheitsabschläge ein, sodass sich Banken schwerer Liquidität über Rückkaufvereinbarungen verschaffen konnten. Um trotzdem flüssig zu bleiben, verkauften sie bald auch Vermögenswerte, die nicht mit dem Immobilienmarkt verbunden waren. Bald verloren aber auch die an Wert. Je knapper den Banken das Geld wurde, desto weniger Kredite konnten sie an die Privatwirtschaft vergeben. Damit war die Finanzkrise in der Realwirtschaft angekommen. Der Staat musste einspringen. In den USA ging die Absicherung durch den Staat weiter als je zuvor. Die Fed vergab selbst an Akteure des Schattenbankensektors Kredite. Und die US-Regierung kaufte riskante Finanzprodukte wie ABS und MBS, um deren Preise zu stabilisieren. Das sendete ein ganz neues Signal. All diese Institute und Verbindlichkeiten waren zu wichtig für die Konjunktur geworden. Sie waren too big to fail, zu groß zum Scheitern. Blink Nummer 7. Wir brauchen im Digitalzeitalter keine Banken mehr, um Kredite zu vermitteln. Die Finanzkrise 2008 war verheerend und doch gibt es dank der staatlichen Absicherung auch seitdem für die Banken keinen Grund, auf das lukrative Kreditgeschäft zu verzichten. Heißt das, dass wir ihrer Willkür für alle Zeit hilflos ausgeliefert sind? Nein. Paradoxerweise könnten genau die digitalen Technologien, die den Aufstieg der Schattenbanken ermöglichten, das Ende der klassischen Banken bedeuten. Bisher hat das Bankensystem von zwei Dingen profitiert: der Bedürfnisdiskrepanz und der Informationsasymmetrie zwischen Gläubigern und Schuldnern. Die Menschen waren auf Banken als Vermittler angewiesen, egal ob sie Geld borgen oder leihen wollten. Ein modernes Finanzsystem aber bringt Kreditgeber und Nehmer ohne Banken zusammen. Zum einen könnten alternative Finanzinstitute wie Investmentfonds Banken als Intermediäre ablösen. Sie könnten die Ersparnisse vieler kleiner Privathaushalte bündeln und aus diesem Topf Kredite an Gläubiger vergeben. So würde das Kreditrisiko auf zahlreiche Privatanleger gestreut, die selbst von der stabilen Rendite eines ausbalancierten Anlageportfolios profitieren würden. Parallel können Gläubiger und Schuldner bereits jetzt auf sogenannten Peer-to-Peer-Kreditplattformen, kurz P2P-Plattformen, direkt zueinander finden. Hier können Anleger ihr Geld mittels neuer Technologien in kleinste Einheiten aufteilen und auf entsprechend viele Kreditnehmer streuen. Die Schuldner sammeln sich das Kapital für große Investitionen von vielen verschiedenen Anlegern zusammen. Für die Gläubiger reduziert sich das Risiko eines Kreditausfalls so auf ein Minimum. Nehmen wir erneut unsere Existenzgründerin Sarah als Beispiel. Sie geht mit dem Gewinn aus ihrem Café zu ihrem Finanzberater Jakob. Der legt ihr Geld auf einer P2P-Plattform an, wo es in viele Kleinstkredite zu je einem Cent geteilt wird, um das Risiko zu streuen. Sarah erhält die gebündelten Zinsen und Jakob eine Vergütung für die Verwaltung von Sarahs Ersparnissen. Weil er ihre Interessen nur als Treuhänder vertritt, kann sie ihr Geld nicht verlieren, wenn er insolvent geht. Das führt zu einer neuen Herausforderung. Die Bedürfnisdiskrepanz wird überbrückt, aber die Verknüpfung vieler Gläubiger und Schuldner schafft neue Informationsasymmetrien. Denn auf einer P2P-Plattform kann der einzelne Gläubiger unmöglich kontrollieren, was Hunderte von Schuldnern mit seinem Geld anstellen. Diese Aufgabe wird daher von einer Drittpartei übernommen, einem Delegated Monitor, wie zum Beispiel dem Betreiber der Plattform. Er überwacht die Schuldner und interveniert, falls sie nicht zahlen. Je mehr Kreditplattformen um Ersparnisse konkurrieren, desto besser könnten Privatanleger die Portale vergleichen und bewerten. Der Wettbewerb würde die Delegated Monitors anspornen, ihrer Kontrollfunktion sorgfältig nachzugehen. Blink Nummer 8. Im Digitalzeitalter sind Sparer nicht mehr auf Banken angewiesen, um sich Liquidität zu verschaffen. Das Alleinstellungsmerkmal von Banken basierte bislang auf zwei Versprechen. Erstens, du kannst dein Erspartes jederzeit als Bargeld abheben. Und zweitens, du kannst jederzeit unkompliziert bargeldlos per Überweisung bezahlen. Wie läuft das nun, wenn dein Geld in einer P2P-Plattform steckt? Fest steht, wir brauchen weder traditionelle Banken noch klassisches Banking, um uns Liquidität zu verschaffen. Nehmen wir an, du hast dein Erspartes auf einer P2P-Plattform in Form von Mikrokrediten vergeben. Wenn du nun schnell Geld brauchst, kannst du diese Forderungen an andere Gläubiger weiterverkaufen. Inzwischen gibt es virtuelle Marktplätze, die online schnell und einfach zwischen Angebot und Nachfrage vermitteln, ähnlich wie bei Aktien an der Börse. Die digitalen Marktplätze werden entweder von den Hosts der P2P-Plattform allein oder in Kooperation mit Drittparteien verwaltet. Damit der Aufwand für dich als Verkäufer deiner Kreditforderungen so gering wie möglich ist, kann die Suche nach passenden Käufern von Algorithmen übernommen werden. Wichtige Informationen liefern zudem Kreditscoring-Werte zur aggregierten Bonität deiner Schuldner. So können deine Käufer das addierte Ausfallrisiko deiner vergebenen Kredite einsehen. Auf diese Weise kommst du selbst dann unkompliziert an Geld, wenn all dein Erspartes in Form von Kleinkrediten angelegt ist. Du kannst dir das Geld bereits jetzt an verschiedenen Stellen bar auszahlen lassen. Vielleicht wird das irgendwann aber gar nicht mehr nötig sein. Inzwischen gibt es rund um den Globus zahlreiche Zahlungsmodelle für den bargeldlosen Tausch von Gütern. Sie alle verwenden irgendeine Form von Digitalwährung. Wir erinnern uns an unsere Kaffeebesitzerin Sarah. Ihr Geld wird zu einem Depot gebündelt und von Jakob auf einer P2P-Plattform verwaltet. Dafür erhält sie auch eine Art Kontonummer und eine Zahlungskarte. Wenn sie mit dieser Karte in einem Laden bezahlt, verkauft ein Algorithmus im entsprechenden Wert Kleinkredite auf dem Marktplatz. Das Geld wird dann an das Depot oder Konto des Ladenbesitzers überwiesen. Du siehst, wir kämen auch im Alltag prima ohne Banken aus. Wenn das Finanzsystem insgesamt stabiler werden soll, muss das Banking aber ganz abgeschafft werden. Blink Nummer 9. Alle bisherigen Vorschläge zur Abschaffung des Bankings sind noch nicht ausgereift genug. Wie lässt sich das Banking abschaffen? Eine der aktuellsten Initiativen für eine krisensichere Geldschöpfung war die Vollgeld-Initiative. Unter diesem Banner wurde in der Schweiz im Juni 2018 sogar per Volksentscheid über die Quasi-Abschaffung des Bankings abgestimmt. Der Vorschlag wurde abgelehnt, wäre aber wie die meisten Modelle ohnehin nicht weit genug gegangen. Die Idee der Vollgeld-Initiative basierte auf dem über 80 Jahre alten Konzept des Narrow Banking. Banken sollten sich wieder auf die verantwortungsvolle Vermögensverwaltung und risikoarme Kreditvergabe konzentrieren. Sie sollten die Bankeinlagen der Sparer nur noch dann gewinnbringend als Kredite vergeben dürfen, wenn die Sparer für den Kreditzeitraum vollständig auf das Geld verzichteten. Wenn Banken und Sparern klar ist, dass das Geld in diesem Zeitraum nicht für ihre Liquidität zur Verfügung steht, kann es nicht zu Bankruns und katastrophalen Kettenreaktionen kommen. Eine abgeänderte Variante dieser Idee war der Vorschlag zum 100%-Geld von US-Ökonom Irving Fisher. Banken sollten für jede Bankeinlage eine Liquiditätsreserve in derselben Höhe der Ersparnisse zurückhalten. Sie dürften nur noch Kredite in der Höhe ihrer Kundeneinlagen ausgeben. Wenn jeder Auszahlungswunsch problemlos sofort bedient werden könnte, gäbe es keinen Grund mehr für Panik und Bankruns. Der große Makel solcher Modelle ist, dass sie vor der Entstehung des Schattenbankensystems entwickelt wurden und nur für traditionelle Geschäftsbanken gelten würden. Heute könnten die vergebenen Kredite weiter jenseits der Bankenregulierung von Finanzakteuren verbrieft und in Repo-Geschäften und Geldmarktfonds zur Schöpfung von neuem Innengeld verwendet werden. Die Idee des Limited Purpose Banking ging da schon einen Schritt weiter. Alle Finanzinstitute sollten sich ausschließlich mit Eigenkapital finanzieren und nur noch Kreditforderungen kaufen dürfen, die vorher von der staatlichen Finanzaufsicht zertifiziert wurden. Diese Aufsicht hätte als Regulator die alleinige Kontrolle über die Bewertung von Kreditwürdigkeit. Damit würden Schuldner mit hohem Ausfallrisiko gar nicht erst an Kredite gelangen und der Markt folglich nicht mit riskanten, instabilen Produkten überflutet. Aber auch dieses Modell hat Nachteile. Ein so großer staatlicher Verwaltungsapparat würde den öffentlichen Haushalt mit hohen Kosten belasten. Seine Monopolstellung könnte außerdem dazu führen, dass es ohne dynamischen Wettbewerb zu Ineffizienz und Korruption kommt. Wir brauchen also neue und effizientere Ideen, um das Banking abzuschaffen. Blink Nummer 10. Eine systemische Solvenzregel kann das Banking endgültig verhindern. Wenn verhindert werden soll, dass Banken und andere Finanzakteure durch die Kreditvergabe Innengeld schöpfen, muss dieses Vorgehen mit schärferen Messern beschnitten werden. Eine entsprechende Regel müsste tief in die Grundmechanismen hineingreifen. Wir erinnern uns. Banking, wie es die Autoren definieren, wird durch die doppelte Buchführung und die Verknüpfung vieler Bilanzen möglich. Die Akteure verkaufen Produkte, die sie zwar in ihrer Bilanz führen, aber gar nicht absichern können. Es sind letztlich unbeglichene Verbindlichkeiten oder Forderungen, die in die Bilanzen anderer Akteure weitergeschoben werden. Hier muss man ansetzen. Die Autoren schlagen eine sogenannte systemische Solvenzregel für alle vor, die Bilanzen führen. Kein Finanzakteur darf mehr finanzielle Vermögenswerte halten oder weitergeben, als er durch Eigenkapital absichern kann. Das würde unterbinden, dass neue Kredite allein durch zuvor vergebene Kredite finanziert werden. Niemand könnte allein dadurch Innengeld schöpfen, dass er Verbindlichkeiten von Schuldnern an neue Gläubiger verkauft. Er müsste die verkauften Forderungen durch Eigenkapital besichern. Damit wären auch die Zeiten vorbei, in denen Kredite durch Bankeinlagen oder Hypotheken auf Häuser besichert werden. Vor allem aber würde die unglückselige Endlosverkettung von Bilanzen unterbunden. Die Insolvenz eines Akteurs könnte nicht mehr die Solvenz anderer Akteure gefährden. Damit wäre einer der größten Risikofaktoren des Bankings eingedämmt. Und der Vorschlag würde all die Akteure verschonen, die solide wirtschaften. Anleger könnten zum Beispiel weiterhin Anteile an Investmentfonds halten, solange sie genügend Eigenkapital hinterlegen. Die meisten Unternehmen blieben unberührt, weil sie ohnehin mehr reale als finanzielle Vermögenswerte halten und in der Regel über viel Eigenkapital verfügen. Auch die neuen P2P-Kreditplattformen wären nicht betroffen, weil sie Gläubiger und Schuldner nur als Intermediäre zusammenführen. Es gibt keine Bilanz, die die finanziellen Vermögenswerte verbucht. Wenn das gelänge, bliebe nur noch eine Sache neu zu regeln: die staatliche Geldpolitik. Blink Nummer 11. Der Staat könnte die Preisstabilität mit Hilfe zweier neuer Instrumente sichern. Lassen wir uns auf das Gedankenexperiment ein. Stell dir vor, es gibt kein Banking mehr. Es wird kein Innengeld mehr durch die riskante Vergabe ungedeckter Kredite geschöpft und Bankenpaniken gehören der Vergangenheit an. Allerdings existieren in einer typisch westlichen Volkswirtschaft weitere Mechanismen, die von der Finanzbranche entkoppelt werden müssen. Ohne Innengeld kursiert nur noch das von der Zentralbank geschöpfte Außengeld. Wie die Akteure einer Volkswirtschaft das verfügbare Geld verwenden, hat großen Einfluss auf die Konjunktur. Bisher versuchen zum Beispiel viele Staaten, den Konsum ihrer Bürger anzukurbeln, indem sie eine Inflation provozieren. Sie lassen ihre Zentralbank den Leitzins senken, um Geschäftsbanken günstigere Kredite zu gewähren, mehr Geld in Umlauf zu bringen und das vorhandene Geld abzuwerten. Je weniger das Geld wert ist, desto eher geben es die Menschen aus. Eine solche Geldpolitik lässt sich allerdings nur schwer kontrollieren. Die Autoren schlagen daher vor, auch die staatliche Geldpolitik von der Welt der Banken zu entkoppeln. Eine Möglichkeit wäre die Einführung einer sogenannten Liquiditätsprämie. Die Prämie könnte wie ein Negativzins auf gehaltene, nicht ausgegebene Geldbestände wirken. Angenommen, sie liegt bei 5%. Wenn du ein ganzes Jahr lang 100 Euro in deinem digitalen Portemonnaie behalten würdest, statt sie auszugeben, blieben am Ende nur noch 95 Euro übrig. Der Effekt wäre derselbe wie bei einer Inflationsrate von 5%. Damit würde die Liquiditätsprämie alle belohnen, die ihr Geld in Umlauf bringen und damit sowohl den Konsum als auch die Wirtschaft fördern. Um sie einzuführen, müsste der gesamte Zahlungsverkehr allerdings vollkommen auf Digitalgeld umgestellt werden. Sonst wäre es schwer nachzuvollziehen, wer wie viel Geld besitzt. Das Problem ist nur, dass die Unternehmen und Haushalte durch die Liquiditätsprämie weniger Geld zur Verfügung haben, egal ob sie es ausgeben oder die Prämie zahlen. Damit ihre Kaufkraft nicht dauerhaft schrumpft, müsste der Staat der Prämie ein geldpolitisches Gegengewicht geben, um die Stimmung und die Preise zu stabilisieren. Die Autoren schlagen die Einführung eines bedingungslosen Einkommens vor, das jedem Bürger unabhängig von Alter oder Status gezahlt wird. Der Unterschied zu aktuellen Vorschlägen zu einem garantierten Grundeinkommen wäre, dass das bedingungslose Einkommen nicht hoch genug wäre, um einen Lebensunterhalt zu sichern. Es wäre allerdings ein flexibles geldpolitisches Instrument, das je nach Wirtschaftslage und Stimmung hoch- oder heruntergesetzt werden kann, um die Preise im Land zu stabilisieren. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Banken bislang essentiell für die Vergabe von Krediten waren, unterlagen aber ein ganzes Jahrhundert lang keiner staatlichen Regulierung, die sie von riskanten, wirtschaftsschädlichen Geschäften abgehalten hätte. Durch die Digitalisierung könnte das Kreditsystem ohne traditionelles Banking komplett neu organisiert werden. Die Solvenzregel würde verhindern, dass Schattenbanken unbesicherte Kredite verkaufen und gefährliche Blasen verursachen. Und über die Liquiditätsprämie und das bedingungslose Einkommen könnte der Staat die Geldpolitik einfach und transparent beeinflussen. Das waren also die Blinks zu Das Ende der Banken von Jonathan Macmillan. Wir danken dir fürs Zuhören.